Venezuela im Ausnahmezustand. Öl, Macht und Märkte.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, der US-Angriff auf Venezuela mit der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro war das erste ganz große politische Thema des noch jungen Jahres 2026. Wir wollen in der heutigen Episode genauer auf Venezuela schauen. Im Mittelpunkt soll dabei nicht die rechtliche Einordnung des US-Vorgehens stehen, vielmehr stellen wir das Land und seine wirtschaftliche Lage in den Fokus. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, lass uns mit der wirtschaftlichen Lage starten. Wie steht es um Venezuelas Wirtschaft?
Kein Wort trifft es so gut wie verheerend. Zwischen 2013 und 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt in Dollar gerechnet um 74% eingebrochen. Dabei ging es in allen 7 Jahren bei der Wirtschaftsleistung nach unten. Gründe dafür gibt es viele. Die wichtigsten sind Misswirtschaft, Verstaatlichungen, sinkende Ölpreise und die Hyperinflation.
Bevor wir genauer auf die von dir genannten Gründe eingehen, ich vermute, dieser extreme Verfall des Bruttoinlandsproduktes hat verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung, richtig?
Damit liegst du vollkommen richtig. Nach einem Bericht der venezolanischen Beobachtungsstelle für Finanzen leben 86% der Haushalte unterhalb der Armutsgrenze. Das wiederum hat viele zur Flucht aus Venezuela veranlasst. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben 8% der Bevölkerung das Land verlassen.
Jetzt hast du die hohe Inflationsrate, die das Leben zusätzlich verteuert, schon angesprochen. Wie hoch ist die?
Da sprechen wir von einer Hyperinflation. 2018 lag die Inflationsrate bei unglaublichen 65.000%. Auch wenn sie seitdem zurückgegangen ist, im vergangenen Jahr lag sie Schätzungen zufolge noch immer bei 270%.
Das sind in der Tat beängstigende Werte. Du hast vorhin den Ölpreis angesprochen. Öl ist ein Thema, über das wir bei Venezuela ausführlich sprechen müssen. Was kannst du uns dazu sagen?
Wenn wir auf die Ölreserven schauen, dann steht Venezuela ganz vorne. Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt. In Zahlen sind das 303 Milliarden Barrel Rohöl. Für die, die nicht so tief in der Materie sind, ein Barrel sind 159 Liter. Insgesamt entfallen 17% der weltweiten Ölreserven auf Venezuela. Auf Rang 2 folgt Saudi-Arabien mit 15%. Auf Platz 3 steht der Iran mit einem Anteil von 12%. Auf den Plätzen 4 bis 7 folgen Kanada, der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait. Platz 8 geht an die USA mit knapp 5% der weltweiten Reserve. Dahinter folgt dann Russland, das ebenfalls auf knapp 5% des weltweiten Öls zugreifen kann.
Das klingt nach viel Potenzial. Angesichts der wirtschaftlichen Lage vermute ich aber, dass dieses Potenzial in den vergangenen Jahren nicht genutzt wurde, oder?
Genau so ist es. Wenn wir auf die aktuell größten Förderländer schauen, dann taucht Venezuela nicht in den Top 10 auf. Hier stehen die USA ganz vorne. Hier werden am Tag 14 Millionen Barrel Rohöl gefördert. Mit etwa 10 Millionen Barrel pro Tag liegt Saudi-Arabien auf Platz 2. Knapp dahinter folgt auf Platz 3 Russland mit knapp 10 Millionen Barrel am Tag. Ein Land, das aktuell ebenfalls im Fokus steht, ist der Iran. Hier sind es aktuell 3,3 Millionen Barrel am Tag. Und wenn wir jetzt auf Venezuela schauen, dann lag die Fördermenge hier zuletzt bei 800.000 Barrel pro Tag. Das ist gerade mal 5% der täglichen US-Fördermenge. Und das ist auch nur 25% der Menge, die der Iran täglich fördert.
Wurde in Venezuela trotz der immensen Vorkommen denn schon immer so wenig Öl gefördert?
Tatsächlich nein. 1998 wurden in Spitzenzeiten mal 3,5 Millionen Barrel am Tag gefördert. Also mehr als das Vierfache der aktuellen Fördermenge. In den 2000er Jahren ging es mit der Fördermenge dann kontinuierlich nach unten. ab 2016 beschleunigt.
Was sind denn die Gründe dafür?
Da müssen wir jetzt etwas tiefer in die Geschichte Venezuelas eintauchen. Bis zum Ende des vergangenen Jahrtausends war die Beziehung zwischen den USA und Venezuela eng und kooperativ. Im Fokus stand dabei der Ölexport, aber auch eine militärische Zusammenarbeit. Geändert hat sich das 1999, als Hugo Chavez zum Präsidenten gewählt wurde. Der hat sich anti-amerikanisch positioniert und stattdessen Allianzen mit Kuba, dem Iran, Russland und China geknüpft. Internationale Ölgesellschaften, die sich weigerten, ihre Geschäfte im Rahmen eines Joint Ventures fortzuführen und dabei die Kontrolle an den staatlichen venezolanischen Ölkonzern abzugeben, wurden enteignet. Die beiden US-Ölkonzerne ConocoPhillips und ExxonMobil gingen aus dem Land. Chevron dagegen blieb in Venezuela. Chevron hat zuletzt etwa ein Viertel des venezolanischen Öls gefördert. ConocoPhillips klagt noch immer auf Schadenersatz in Höhe von 12 Milliarden Dollar. ExxonMobil macht Forderungen über 1,7 Milliarden Dollar geltend. Und nach diesen Enteignungen wurde wenig in die Ölinfrastruktur investiert. Entsprechend marode und wenig leistungsfähig sind die Anlagen jetzt.
Allerdings ist Chavez seit mehr als 10 Jahren tot. Wie ging es danach weiter? Wie haben sich die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela dann entwickelt?
Nach Chavez' Tod übernahm Nicolas Maduro im Jahr 2013 das Präsidentenamt. Die Krise zwischen den beiden Staaten vertiefte sich. 2017 erweiterten die USA ihre Sanktionen schließlich auf die Ölindustrie. Und als die USA 2019 den damaligen Oppositionsführer als Interimspräsidenten anerkannten, brachen die diplomatischen Beziehungen vollständig ab.
Öl hat in den Beziehungen zwischen den USA und Venezuela also schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Inwiefern war das auch beim jetzigen Angriff und der Festnahme Maduros der Fall?
Trump hat immer wieder die Energiedominanz der USA als Ziel ausgerufen. Wenn die USA sich tatsächlich den Zugriff auf die venezolanischen Reserven sichern sollten, dann kämen sie dem einen gewaltigen Schritt näher. Mit Blick auf diese Reserven sagt Trump sogar, wenn wir das nicht getan hätten, hätte China oder Russland es getan. Und US-Außenminister Marco Rubio hat in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC gesagt, einer der Gründe für den Militäreinsatz in dem südamerikanischen Land sei gewesen, Investitionen von Kontrahenten in die Ölindustrie Venezuelas zu limitieren.
Da geht es also viel um China. Du hast es bereits gesagt gehabt. Seit Chavez Zeiten zählt China zu den Verbündeten Venezuelas. Welche Rolle spielt China in der venezolanischen Ölindustrie?
Seit die USA 2019 Sanktionen auf venezolanisches Öl eingeführt haben, war dieses auf dem Weltmarkt nicht mehr zum normalen Preis zu verkaufen. Stattdessen mussten Käufer mit hohen Rabatten angelockt werden. Und China wurde zum wichtigsten Käufer von Öl aus Venezuela. Das konnte den USA nicht gefallen. Und zudem haben chinesische Unternehmen nach Daten der US-Denkfabrik American Enterprise zwischen 2016 und 2023 mehr als 2 Milliarden Dollar in die venezolanische Ölindustrie investiert. Ebenfalls zum Missfallen der USA. Im Rahmen dieser Kooperation werden Schulden gegenüber China wohl auch über Öllieferungen abbezahlt.
Da mal kurz eingehakt. Wie schlimm wäre es für China, wenn die Ölimporte aus Venezuela komplett wegfallen würden?
Venezuela steht für 4,5% der gesamten chinesischen Rohölimporte. Bei anderen Bezugsquellen müssten natürlich höhere Preise gezahlt werden. Aber der Schaden wäre für China überschaubar. Schmerzhafter wäre das für China an anderer Stelle.
Jetzt bin ich gespannt.
Da geht es vor allem um Macht und Symbolik zwischen den beiden Supermächten USA und China. Denn vor 8 Jahren hat Venezuela begonnen, Öl- und Treibstoffpreise in chinesischen Yuan auszuweisen und nicht, wie sonst üblich, in US-Dollar. Damit wollte Venezuela den Dollar umgehen oder, wie es Venezuela selbst formuliert hat, sich der Tyrannei des Dollars entziehen. Für China war das eine riesige Signalwirkung und eine Art Experimentierfeld zur Nutzung seiner Währung im internationalen Handel.
Und um das zu beenden, würde Donald Trump jetzt gerne wieder die US-Ölkonzerne in Venezuela tätig sehen. Und wie wir wissen, unternimmt er alles, um zu diesem Ziel zu kommen. Hat er denn Erfolg?
Das Bemühen ist zumindest da. Und dafür hat Donald Trump mehr als 20 Manager der großen US-Ölkonzerne ins Weiße Haus eingeladen. Eben mit dem Ziel, sie von Investitionen in Venezuela zu überzeugen, um die dortigen Ölvorkommen zu erschließen. Donald Trump sprach von Investitionen über 100 Milliarden Dollar. Die Ölkonzerne selbst waren allerdings deutlich zurückhaltender. ExxonMobil-Chef Darren Woods sprach sogar davon, dass Venezuela derzeit nicht investierbar sei. Er fordert Änderungen bei den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und insbesondere dauerhafte Investitionsschutzmaßnahmen. Die Unternehmen, die dabei auf konkrete finanzielle Unterstützung des Staates für den Wiedereinstieg gehofft hatten, wurden enttäuscht. Denn Trump erwartet, dass die Unternehmen ihr eigenes Geld investieren. Im Vorteil ist ja Chevron, dass er durchgehend in Venezuela tätig war. Und Chevron bekennt sich weiterhin zu seiner Präsenz in Venezuela. Welche konkreten Schritte Chevron jetzt gehen will, bleibt aber offen. Und noch etwas mag die Konzerne von allzu viel Optimismus abhalten.
An welchen Punkt denkst du hier?
Jorge Leon von Rystad Energy geht davon aus, dass sich der Ölmarkt bereits jetzt in einer Phase des Überangebots befindet. Weiter steigende Fördermengen könnten den Preis weiter drücken. Und deshalb geht Leon davon aus, dass Ölgesellschaften in Zukunft sehr selektiv auswählen werden, wo sie denn investieren.
Mal angenommen, Venezuela wäre dank hoher US-Investitionen technisch schnell in der Lage, mehr Öl zu fördern. Darf Venezuela denn einfach mehr Öl fördern? Immerhin zählt Venezuela ja zur erweiterten Ölallianz OPEC+.
Das ginge tatsächlich. Denn anders als die meisten Mitgliedstaaten muss sich Venezuela nicht an feste Förderquoten halten. Genau wie der Iran und Libyen ist Venezuela von diesen Quoten ausgenommen.
Du hast gerade schon angesprochen, dass höhere Förderungen zu einem Preisrückgang führen könnten. Ist das ein Ziel der USA unter der Führung von Präsident Donald Trump?
Das Wall Street Journal hat unter Berufung auf Insider berichtet, dass Donald Trump den Ölpreis gerne bei 50 Dollar sehen würde. Aktuell steht er bei etwa 60 Dollar. Damit würden Benzin, Heiz- und auch Flugkosten billiger. Und damit würde der US-Präsident seine Bevölkerung finanziell entlasten. Und vor allem würde er sein Wahlversprechen zu einem niedrigeren Benzinpreis einlösen.
Jetzt haben wir viel und lange über das Öl gesprochen. Da wir ein Anlagepodcast sind, möchte ich mit dir gemeinsam auf weitere Assetklassen schauen. Welchen Einfluss hatten die jüngsten Entwicklungen auf venezolanische Staatsanleihen?
Da sprichst du eine spannende Assetklasse an. Schauen wir exemplarisch auf die im Jahr 2034 fällige Staatsanleihe, die im Jahr 2004 in Dollar begeben wurde. Zwischenzeitlich ist die auf einen Kurs von 6 Dollar, also 6% des Nominalwerts gefallen. Und zwar deshalb, weil Venezuela damals keine Devisen mehr auftreiben konnte und so Zinszahlungen für Dollaranleihen aussetzen musste. Jetzt gibt es hier aber einen neuen Optimismus, dass Venezuela wieder vermehrt an Dollar kommen könnte, eben um Zins und Tilgung leisten zu können. Dieser Optimismus kam schon etwas früher, denn der zunehmende Druck von Donald Trump nach der Amtsübernahme vor einem Jahr hat hier sicherlich eine entscheidende Rolle gespielt. Und so notiert diese Anleihe jetzt wieder bei mehr als 40.
Die niedrigen Kurse sind ja nicht ganz ohne Hintergrund, denn die Ratingagenturen stufen Venezuela nicht gerade positiv ein.
Das hast du schön formuliert. Wenn wir hier Moody's nehmen, liegt das Rating bei C. Und das ist die schlechtestmögliche Stufe und gleichbedeutend mit im Zahlungsausfall.
Am Rentenmarkt sehen wir also eine neue Euphorie. Gilt das auch für den Aktienmarkt? Werden Aktien genauso gekauft wie Anleihen?
Tatsächlich ja. Wir hatten letztes Jahr steigende Kurse und in diesem Jahr bislang stark steigende Kurse. Performancezahlen will ich hier bewusst nicht nennen, da wir in diesem Fall ja die extrem hohe Inflationsrate gegenrechnen müssen.
Venezuela steht also nicht nur politisch im Fokus. Auch bei den Investoren rückt Venezuela wieder stärker in den Fokus. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Ich freue mich, wenn wir Ihnen neue Einblicke und neue Perspektiven geben konnten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.